Um hochradioaktive Materialien zu transportieren und zu verwahren, werden Castoren verwendet. Die Abkürzung heißt im Englischen Cask for Storage and Transport of Radioactive Materials. Und in ihnen werden entweder abgebrannte Brennelemente aus Atomkraftwerken oder aber das Material aus der sogenannten Wiederaufbereitung in Form von Glaskokillen transportiert und gelagert. Einer solcher Behälter wiegt bereits um die 120 Tonnen. Etwa 10 Tonnen Material passen hinein. Die 6 Meter langen Behälter mit einem 2,5 Meter Durchmesser bestehen aus Gusseisen mit Kugelgraphit. Mit den 45 cm dicken Außenwänden wird versucht, die Strahlung abzuschirmen. Trotzdem tritt Strahlung aus. Die Neutronenstrahlung steht dabei im Vordergrund. Aber auch Gammastrahlung ist mit dabei. Während Alpha- und Beta-Teilchen die dicken Wände nicht passieren können, ist Gamma- und Neutronenstrahlung so intensiv, dass sie nicht vollständig zurückgehalten werden kann. Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit veröffentlichte Messwerte für die Castortransporte in diesem November. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 100 Mikrosievert pro Stunde für die Ortsdosisleistung. Das bezieht sich auf jene Strahlung, der eine Person ausgesetzt ist, wenn sie sich im Abstand von 2 Metern senkrecht zu den Außenflächen des Transportfahrzeugs befindet. Wie viel wurde nun tatsächlich gemessen? Der höchste gemessene Grenzwert beträgt 75 Mikrosievert pro Stunde.
Ja, es ist so, dass der Grenzwert für normale Bevölkerung, also nicht Leute, die beruflich mit Strahlung zu tun haben, also strahlenexponiertes Personal, dieser Grenzwert für die Bevölkerung liegt bei 1 Millisievert pro Jahr. Und es ist schon so, dass meinetwegen Polizeibeamte, die sich einen ganzen Tag eben neben so einem Castor aufhalten, ihre Jahreshöchstdosis an einem Tag erreichen können.
Matthias Edler, Atomexperte bei Greenpeace. Rechnet man die 75 Mikrosievert pro Stunde hoch auf den Tag, ergeben sich 1,8 Millisievert. Der Grenzwert wäre also überschritten. Allerdings war das der höchstgemessene Wert. Der Castor-Ticker berichtete von einem Wert von 37 Mikrosievert pro Stunde. Mit knapp 0,9 Millisievert pro Tag wäre der Grenzwert hier nach einem Tag noch nicht vollständig ausgeschöpft. Zum Vergleich: Der Mensch ist auch natürlicher Strahlung ausgesetzt. Diese kann sich von Region zu Region unterscheiden. Der Mittelwert für Deutschland beträgt rund 2 Millisievert pro Jahr. Aber zurück zu den Grenzwerten. Auch über die lässt sich streiten. Zwar liegen die gemessenen Werte immer unterhalb der Grenzwerte.
Aber wenn wir in die Vergangenheit gucken, sind die Grenzwerte immer weiter abgesenkt worden aufgrund neuerer strahlenmedizinischer Erkenntnisse. Und genau das ist auch für die Zukunft zu erwarten. Es gab schon Mitte der 90er Jahre Strahlenmediziner, die ihr ganzes Leben mit Strahlenmedizin verbracht haben, die gesagt haben, ihr unterschätzt die Neutronenstrahlung um den Faktor 60. Das ist natürlich dann ein ganz anderer Schnack. Wenn man das mal umrechnen würde, dann könnte die Polizei nicht sagen, die Beamten können bis 6 Meter oder 6,50 Meter an die Castor-Behälter ran, sondern wenn man das umrechnet, dann sind es plötzlich schon fast 40 Meter, die man Abstand halten muss. Und wenn man dann weiß, wie dieser Transport hier auch durch Dörfer hier bei uns fährt, wie eng die Straßen sind, wie eng die Vorgärten sind, wie nah Wohnzimmer, Kinderzimmer an diesen Straßen liegen, ja, dann weiß man auch, dass das nicht ungefährlich ist.
Die biologische Wirkung von Neutronenstrahlung ist in der Wissenschaft umstritten. Wie alle ionisierenden Strahlen kann sie zu Mutationen in den Zellen führen und somit zu Krebs, Erbkrankheiten oder Fehlbildungen. KritikerInnen stufen die schädigenden Wirkungen von Neutronenstrahlung als deutlich stärker ein, als von offiziellen Stellen vertreten. Somit hätte Neutronenstrahlung ein stärkeres Gefährdungspotenzial als Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahlung. Strahlenwichtungsfaktoren bewerten die Strahlen hinsichtlich ihrer schädigenden Wirkung. Je höher der Faktor, umso gefährlicher die Strahlung. So plädiert Professor Inge Schmitz-Feuerhake von der Gesellschaft für Strahlenschutz e.V., den Strahlenwichtungsfaktor für Neutronenstrahlung, momentan zwischen 1 und 20 liegend, auf 100 zu erhöhen. Auffallend ist, dass sich die Messwerte der Castoren über die Jahre hinweg stetig erhöhen.
Da wird dann immer von offizieller Seite gesagt, ja, es wäre ja immer unter den Grenzwerten, was wir da messen. Das stimmt auch, es ist unter den gesetzlichen Grenzwerten. Aber zum Vergleich, 2008 haben wir eine 250-fach erhöhte Strahlung gegenüber der natürlichen Hintergrundstrahlung gemessen, die sonst an diesem Ort eben immer ist. Und im vergangenen Jahr war es eine 480-fach erhöhte Strahlung gegenüber der natürlichen Hintergrundstrahlung. Daran sieht man, dass die Transporte immer heißer werden, immer stärker strahlen. Auch das hat was mit Geld zu tun. Die Betreiber packen sozusagen mehr radioaktives Inventar rein. Dann bleibt der Transport billiger. Es hat auch was mit dem erhöhten Abbrand von Brennelementen zu tun. Das hat wieder was mit Geld zu tun. Man lässt die Brennelemente sozusagen länger in den Atomkraftwerken und das verursacht dann diesen stärker strahlenden Müll in den Wiederaufarbeitungsanlagen.
Und die Wiederaufbereitungsanlagen sind keineswegs Recyclingfabriken für abgebrannte Brennstäbe, auch wenn sich das so anhören mag.
Ja, die Betreiber behaupten bis heute, übrigens auch hier im Informationshaus in Gorleben, dass 95% der hochradioaktiven Abfälle in den sogenannten Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague und in Sellafield wiederverwertet werden würden. Das stimmt mitnichten. Wir nennen das auch nicht Wiederaufarbeitungsanlage, sondern Plutoniumfabrik. Es geht nur um den Zweck, das Plutonium aus den Brennstäben praktisch zu extrahieren. Dabei entsteht neuer Müll, die Müllmenge vervielfacht sich, weil bei dem Prozess der Abtrennung von Plutonium und Uran neuer Müll, neuer Strahlenmüll entsteht. Hochradioaktive Abfälle, die dann in Glaskokillen eingeschmolzen werden und nach Deutschland zurückkommen, aber eben auch mittel- und schwach radioaktive Abfälle, von denen bis heute keiner spricht. Deswegen sind auch die Transporte überhaupt nicht vorbei. Es ist ja immer wieder die Rede davon, dass dies der letzte Castortransport aus La Hague nach Gorleben sei. Es kommt mindestens noch ein Transport mit mittelaktiven Abfällen, die auch in Glas eingeschmolzen sind. Und es kommen noch sehr viele Transportbehälter mit so hochdruckkompaktierten Abfällen, Strukturteilen, also so Brennelementhüllen und sowas, die dann ins westfälische Ahaus gebracht werden sollen. Und dann darf man dabei nicht vergessen, so eine Plutoniumfabrik wie in Frankreich, die hat eine Pipeline, die geht in La Hague perfiderweise so weit ins Meer, dass die Hauptmeeresströmung am Ende der Pipeline genutzt wird, die Radioaktivität, die da austritt, bis in die Nordsee rein getrieben wird. Das heißt, so eine Plutoniumfabrik produziert Radioaktivität, die einerseits ins Meer gelangt, aber da gibt es auch Schornsteine und sie belastet auch die Luft.
Nun strahlen die Castoren nicht nur auf dem Weg ins Zwischenlager, sondern auch dort.
Also im Castor-Behälter sind ja extra sogenannte Moderatorenstäbe aus Kunststoff, die diese Neutronenstrahlung abschirmen sollen. Und man hat uns ja jahrzehntelang hat man uns erzählt, dass der Castor-Behälter allein die Sicherheit gewährleiste und dass das Zwischenlagergebäude, was in Gorleben steht, nur ein besserer Wetterschutz sei. Jetzt sind nach der Einlagerung von nicht mal einem Viertel der Castor-Behälter, die man da eigentlich mal reinpacken wollte, sind schon die Strahlengrenzwerte überschritten. Und es kann sein, dass man jetzt eben dazu greifen muss, Kunststoffabschirmungen auch in dieser Halle noch aufzubauen, um die Strahlenbelastung zu senken.
Die Oberfläche der Castoren ist heiß. Sie kann bis zu 80 Grad Celsius betragen. Denn in den Behältern finden weiterhin Zerfallsprozesse statt, die große Wärme erzeugen. Deshalb hat der Castor-Behälter passive Kühlrippen. Durch die große Oberfläche soll die Wärme möglichst nach außen abgeleitet werden. Wie unsinnig wäre es, wenn man die Behälter auch noch energieaufwendig kühlen müsste? Bei der Lagerung in Gorleben wird die Kühlung durch eine sogenannte Naturzugkühlung gewährleistet.
Das Transportbehälterlager in Gorleben hat eine sogenannte Naturzugkühlung, was nichts anderes heißt, als dass sich unten in den Wänden Lüftungsschlitze befinden und oben im Dach Abluftöffnungen sind. Die aufgeheizte Luft sorgt dann für so eine Zirkulation und kann ungehindert, also auch ungefiltert, oben aus der Zwischenlagerhalle austreten. Wenn so ein Castor-Behälter undicht werden würde und es würden radioaktive Partikel in die Luft gelangen, dann wäre das natürlich ein Problem, weil diese dann auch sofort eben die Halle verlassen würden. Die Strahlung selber verlässt die Halle über verschiedene Wege. Aber zwei Drittel der Neutronenstrahlung, sagt der TÜV, würde auch über die Abluftöffnungen sich gasartig ausbreiten. Das ist trotzdem das falsche Bild, weil so ein Neutron stößt gegen ein Wassermolekül, wird abgelenkt wie so eine Billardkugel und bewegt sich in die andere Richtung. Das heißt, das ist so ein totales Chaos, was man übrigens auch mit riesigen Computerprogrammen dann versucht zu berechnen, wo denn tatsächlich wie viel Strahlung austritt.
Nun wird die Rechtmäßigkeit des diesjährigen Castor-Transports massiv in Frage gestellt. Die zulässigen Jahresgrenzwerte für austretende Radioaktivität im Zwischenlager Gorleben sind nämlich möglicherweise bereits mit den vorhandenen 97 Castoren überschritten. Das hätte normalerweise ein Transportverbot mit sich gebracht. Matthias Edler zu den Details.
Das niedersächsische Umweltministerium ist die Atomaufsicht in Niedersachsen und es war die Messbehörde der Atomaufsicht, die im Sommer, im August Alarm geschlagen hat und gesagt hat, die Grenzwerte werden im Zwischenlager Gorleben Ende des Jahres überschritten und zwar ohne die Einlagerung von weiteren 11 Behältern, die jetzt aus La Hague hier auf dem Weg nach Gorleben sind. Das niedersächsische Umweltministerium hat dann eine andere Behörde mit Messungen beauftragt. Das ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt aus Braunschweig. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hat dann im September mit 3 Mann in 4 Tagen erneut Messungen gemacht. Und das niedersächsische Umweltministerium hat sich dann die Zahlen der einzelnen Messbehörden so zusammengebaut wie aus dem Baukasten, bis sie einen Wert hatten, der eben unter dem Grenzwert bleibt und damit den Castor-Transport erst ermöglicht. Und deswegen sagen wir, der Transport ist nicht nur gefährlich, sondern er ist dieses Mal auch illegal.
Es liegt auf der Hand, juristisch dagegen vorzugehen. Aber
die juristischen Chancen sind da eher schlecht. Weil man geht davon aus, dass eine Behörde in Deutschland keinen Fehler macht. Also insofern ist das im Recht gar nicht vorgesehen, dass man da mit einer Klage zum Beispiel gegen vorgehen kann. Das Einzige, was uns blieb, war eine Strafanzeige zu stellen gegen den niedersächsischen Umweltminister, aber auch eben gegen Unbekannt in der Atomaufsicht, die diese Messwerte da ausgerechnet haben. Es hängt jetzt davon ab, ob die Staatsanwaltschaft diese Strafanzeige überhaupt zulässt. Und das ist bis heute noch nicht klar.